Man muss auch erstmal wirklich was Neues finden, wo man auch wieder diese Begeisterung spürt. Also es ist nicht nur der Fußball, sondern es ist diese Lebendigkeit, die das auch bringt, wenn man das machen kann, was einem Spaß macht, ne?
Hallo, ich bin Caroline Haro-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht's jetzt um die Ordensfrau Bettina Behrens. Mit ihr habe ich drüber gesprochen, wie ihre Zeit als Spielerin in der Frauen-Bundesliga war und auch mal in der Frauen-Nationalelf und wie sie zum Glauben gefunden hat. Dass sie immer wieder auf der Suche nach ihrem richtigen Einsatzort war und bleibt, finde ich sehr spannend. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's.
Zuerst mal, wenn Sie an die Europameisterschaft denken, an die ganze Stimmung, die dann da aufkommt. Freuen Sie sich drauf und werden Sie vielleicht so ein paar Spiele sich ansehen?
Ja, natürlich werde ich mir nicht nur ein paar Spiele anschauen. Also alles, was möglich ist, werde ich auch sehen. Und natürlich sind auch sofort wieder die Erinnerungen an die Weltmeisterschaft, die damals in Deutschland stattgefunden hat und die irgendwo ja dem Land doch nochmal eine andere, also wir haben uns endlich mal wieder auch getraut, unser Land zu feiern.
2006, eine großartige Stimmung.
Genau, es wurden, ja, die Menschen haben wieder Fahnen an die Häuser, an die Autos, überall waren Fahnen und die Menschen in der Welt haben gesehen, was wir für ein wunderbares Land sind, auch was wir für wunderbare Menschen haben. Und so hoffe ich auch, dass die Europameisterschaft jetzt irgendwo wieder so ein schönes Bild unseres Landes auch.
Das heißt, so eine Großveranstaltung wie die EM ist für Sie echt auch nochmal eine besondere Stimmung, weil ansonsten schauen Sie nicht so viel Fußballspiele, haben Sie schon verraten, außer von Bayern München, von der Männermannschaft, ne?
Ja, sagen wir mal, ich schaue auch die Nationalmannschaft natürlich, wenn die Nationalmannschaft spielt und ich schaue auch immer noch mit viel Herzblut Bayern München und dieses Jahr mussten wir uns ja auch wieder dran gewöhnen, auch zu verlieren. Aber Fußball ist irgendwo immer noch Teil meines Lebens und ist immer noch ein wichtiger Bestandteil, ja.
Sie können ja sehr gut Ecken direkt verwandeln. Also das heißt, aus der Ecke direkt ein Tor schießen. Und ich habe gelesen, dass ein Journalist, der mit Ihnen gesprochen hatte und dann im Tor stand und Sie dann auf das Tor gezielt haben, doch lieber aus dem Tor geflüchtet ist, weil er sich die Handgelenke nicht brechen wollte. Das heißt, es ist so Ihre Spezialität, oder? Tore schießen?
Ja, ich bin immer noch Linksfuß und ich habe eigentlich schon eine recht gute linke Klebe. Also ich habe da schon eine gute Technik und auch viel Speed hinter dem Schuss immer noch. Und sicherlich nicht mehr so wie in früheren Jahren, aber ja, es reicht immer noch.
Ja. Und Sie spielen ja auch heute immer noch, können auch noch immer Kopfbälle, Flanken. Was mögen Sie denn am liebsten am Fußball spielen?
Naja, Kopfbälle mache ich jetzt nicht mehr ganz so viel und ich hatte mir auch irgendwann mal einen offenen Nasenbeinbruch, also nach einem Kopfball. Aber was ich im Fußball immer noch besonders mag, ist einfach diese direkte Auseinandersetzung, den Zweikampf, die freien Räume sehen, die Dynamik, die ein Fußballspiel hat. Und dann trotz alles Kampf, dass man auch sich wieder die Hand gibt und so zwei Welten gibt, das Spiel und das danach.
Ne? Also Herausforderung, aber auch Gemeinschaft.
So. Genau, ja, ja.
Sie waren ja von 1988 bis 97 im TuS Aabach Mittelfeldspielerin und der Verein ist dann Anfang der 90er in die Bundesliga aufgestiegen. Da haben Sie also Bundesliga gespielt, waren auch Spielführerin und ja, das haben Sie alles neben Ihrem 40-Stunden-Hauptjob im Büro gemacht. Also fast ehrenamtlich, haben Sie auch gesagt, ne? Also jetzt nicht groß mit Bezahlung, muss man sich auch mal vorstellen. Und mit dem Verein waren Sie in Kanada, in Neuseeland und haben dann auch in der Nationalmannschaft gespielt, 92, bei einem Länderspiel gegen Italien. Ergebnis war, glaube ich, 1-1. Mit welchen Gefühlen denken Sie an diese Zeit zurück?
Also ich glaube, der Fußball war insgesamt irgendwo ein sehr wichtiger Teil meines Lebens. Wir hatten einen Trainer, der auch ja so ein bisschen ein Pfadfinder-Charakter hatte. Und er hatte immer, für ihn waren drei Dinge besonders wichtig. Also zu einem, dass wir als Mannschaft uns finden und auch füreinander da sind. Ihm war wichtig, dass wir die Welt sehen und auch uns in der Welt engagieren. Er hat ja mal gesagt, wir können nichts dafür, dass wir in einem so reichen Land aufgewachsen sind. Und da ist auch, er hat uns immer wieder aufgefordert, uns da zu engagieren und auch was zu geben. Und ihm war natürlich wichtig, dass wir alles für den Verein machen, ne? Und ja, und das Spiel in Rom war irgendwo schon eine sehr aufregende Sache. Ne? Also ich bin zu dem Länderspiel gekommen, es waren einige Spielerinnen, die auch verletzungsbedingt absagen mussten. Ich war zwar vorher auch schon im erweiterten Kader, dass ich auch immer mal wieder zum Training nach Hennef eingeladen wurde. Und wie gesagt, ich bin dann zu diesem Spiel, oder wir hatten vorher eine Woche Trainingslager, bin ich eingeladen worden, und aus dieser Gruppe wurde ein Teil der Mannschaft dann mitgenommen, nicht alle. Und ich gehörte dann zu denen, die mitgenommen wurden. Und ich gehörte auch dann zu denen, die sogar unter den ersten 11 waren. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, dass ich nicht gewohnt war, täglich zweimal zu trainieren. Was halt in
wie war es vorher? Also
ja, wir waren ja, wie gesagt, nur Amateure. Und wir haben 2-3 Mal eine Woche trainiert. In der Vorbereitung auch schon mal 4-mal, aber 3-mal normal. Und sonntags gespielt. Und jetzt waren wir mit der Nationalmannschaft zu einem Lehrgang. So hieß das. Und da wurde 2-mal am Tag trainiert. Ne? Also es ging dann auch schon an die Substanz. Und ja. Und dann das Länderspiel ist für mich immer noch die Erinnerung, weil an die, wir hatten, ich weiß nicht, ob vorher oder danach, ich glaube, vorher hat AS Rom gegen Juventus Turin gespielt. Mhm. Und bei Juventus Turin hat damals auch der Jürgen Kohler gespielt. Und bei AS Rom war der Rudi Völler und ich glaube, der Ike Hessler. Und ja, und es war schon dann auch eine besondere Begegnung mit diesen Spielern. Und das Stadion war natürlich auch voll zum Länderspiel. Und dann gab es natürlich, also ich denke, alle, die so ein bisschen so mein Alter sind, auch erinnern sich natürlich auch gerne an die Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Mhm. Und wo genau auf diesem Fußballplatz, in diesem Stadion, dann auch die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister wurde.
Das hatten Sie dann wahrscheinlich so im Kopf, als Sie über den Rasen gelaufen
genau,
sind.
Genau. Also für mich war so wirklich dieses einprägsame Bild, was wir jetzt auch ja beim Tod von Franz Beckenbauer auch immer wieder gesehen haben, dass der Franz Beckenbauer so ganz in sich gekehrt durch dieses Stadion geht, eigentlich so ziemlich einsam. Und das war so, ja, das hatte mir schon sehr viel Ehrfurcht. Als ich dort stand und dachte, boah, auf diesem Platz ist der Franz Beckenbauer gegangen, das war schon, ja, irgendetwas, was Eindruck gemacht hat.
Und ja. Diese Zeit aus der, ja, wo Sie für die Bundesliga so generell gespielt haben, war sicherlich auch ein Spagat, kann ich mir vorstellen, zwischen diesem Bürojob, 40 Stunden die Woche und dann quasi so nebenher mal Bundesliga spielen.
Ja, aber es war ja so, dass das war ja die absolute Leidenschaft. Ne? Also es war ja, denke ich mal, es war ja ein Hobby. Wir haben es ja dann auch wirklich freiwillig gemacht. Ne? Also und also ich kann mich kein Training erinnern, dass ich nicht gerne hingefahren wäre. Ne? Also wir haben einfach dafür gebrannt oder uns darauf gefreut, abends zum Training zu fahren, einander zu begegnen und einfach Spaß zu haben. Ne? Und ja. Und der Job war, ja, es hat mir natürlich auch viel Spaß gemacht. Ich habe dann auch in Koblenz beim Sportbund gearbeitet. Und wir hatten auch 2 Kolleginnen, die auch dort, also die auch mit mir Fußball spielten und auch dort arbeiteten. Und da hatten wir auch ein total gutes Klima. Also es war schon Sport pur.
Aufgehört haben Sie ja, als Sie 28 waren und Probleme mit dem Sprunggelenk hatten. Wie war das? Also haben Sie sich gedacht, okay, das kann passieren, wenn man so oft einfach Sport macht, dass einem da sowas passiert? Oder war es dann doch sehr hart für Sie?
Also es war halt so mein rechtes Sprunggelenk, was ja beim Linksfüßer das Standbein ist, war immer mein Schwachpunkt. Also ich bin sehr häufig umgeknickt und ich konnte selten meine ganze Saison ohne Schmerzen spielen. Und ja, und ich hatte dann immer getaped. Und das ging noch mit dem Tapen. Und ich habe aber eine ziemlich heftige Tape-Allergie entwickelt und konnte nicht mehr tapen. Mhm. Und dann hatte ich halt diese Operation, eine Bandplastik. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, ich sollte aufhören. Und ja, und es war natürlich schon irgendwo etwas, was, ja, was sehr einschneidend war.
Also doch eher hart, höre ich raus.
Ja, es war natürlich, weil es war halt wirklich schon meine absolute Leidenschaft. Ne? Und es ist so, wenn man Fußball spielt, dann ordnet man dem auch als Amateur oder als alles unter. Also und dann muss man erst was Neues finden. Nein, man muss auch erstmal wirklich was Neues finden, wo man auch wieder diese Begeisterung spürt. Also es ist nicht nur der Fußball, sondern es ist diese Lebendigkeit, die das auch bringt, wenn man das machen kann, was einem Spaß macht. Ne? Und diese Lebendigkeit musste erst in irgendwas anderes reinkommen.
Ja, da haben Sie ja auch eine Weile lang gesucht. Und da kommen wir jetzt auch schon mal auf diesen Punkt Glauben. Sie haben am Anfang mit dem christlichen Glauben eher gefremdelt, nenne ich es mal. Also es heißt, dass Ihre Mutter Ihnen eher ein strenges Gottesbild mitgegeben hat und dass Sie auch mal eine Zeit lang sonntags in die Kirche gehen mussten. Also was es Ihnen wahrscheinlich auch ein bisschen verleidet hat. Und dann über einen Kontakt mit einer Schulfreundin von Ihnen, die dann Ordensfrau geworden war, haben Sie wieder einen guten Zugang zum Glauben gefunden. Was hat Sie da dann plötzlich daran fasziniert?
Ja, also ich muss sagen, ich bin meiner Mutter schon sehr dankbar, weil sie hat uns schon einen Glauben vorgelegt und etwas auch in uns eingepflanzt, was auch wirklich existenziell und wichtig ist. Ne? Und das merke ich bei all meinen Geschwistern. Es war natürlich so, ja, meine Mutter hat viele Schicksalsschläge gehabt und die hat durch ihren Glauben, hat sie halt auch ihr Leben irgendwo bewältigen können. Also der Glaube war ihr ein wichtiger Halt. Und manchmal ging das für uns etwas in Extreme. Ne? So, dass wir, ja, halt, aber das war bei uns im Dorf. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da ist man sonntags zur Messe gegangen. Ne? Und wir sind halt auch sonntags zur Messe gegangen und ja, und als ich dann weg bin, kam ja auch dann so, dass sonntags auch immer häufiger Fußball gespielt wurde, anstatt dann zur Messe zu gehen. Und ja, und später wieder zurück zum Glauben. Es war schon auch eher so, dass ich in der Zeit, als ich dann aufhörte, Fußball zu spielen, dazwischen kam eigentlich so, dass ich dann meine sportliche Aktivität so und diese Leidenschaft plötzlich erstmal ins Radfahren übersetzt habe und ich sehr viel Rad gefahren bin, sehr viel und auch sehr viel unterwegs war und beim Radfahren, beim alleine, vorher Mannschaftssport, immer mit Menschen Radfahren war, ich bin zwar mit anderen, aber auch sehr viel alleine gefahren, ist doch so, dass man sehr viel Zeit hat auch zum Reflektieren, ne? Und zum Nachdenken und so. Und ich sage immer, und irgendwann in der schweren Phase war es so, dass mein Vater sehr tödlich verunglückt.
Kurz vor ihrer Geburt auch, genau, also sehr früh.
Ja. Und er war mir schon immer wichtig und ich hatte dann irgendwie in dieser Zeit ihn immer mit auf dem Fahrrad. Ne? So. Und da war schon so auch dieser Weg hin zum Glauben. Und dann ist mir diese Freundin begegnet. Wir waren halt auch in der Schule, wir waren nicht zwei Sportskanonen. Also wir haben beim Völkerball haben wir immer gesiegt und wir hatten beide die Leidenschaft für Pferde. Ja, ich hatte auch Pferde.
Da war dann schon die Verbindung da.
Genau. Und ich habe sie halt meine Mutter hatte mir am 01.01.2000, Millennium, war ich mit meiner Mutter und meinem Stiefvater zum Essen und dann hat sie mir gesagt, ja, dass meine Freundin da ist und ich bin hin. Ja, und dann haben wir halt uns ausgetauscht und meine Freundin hat mir dann immer mal wieder Bibelverse geschickt, ne? Und dann dachte ich, und da mir der Kontakt wichtig war und ich merkte, da tut sich was in mir und sie spricht da auch was in mir an, was mir wichtig ist, habe ich mir dann auch wieder die Bibel gekauft. Und in der Bibel waren dann diese Gespräche, die wir in den letzten Tagen auch wieder sehr gehört haben, wo Jesus ganz intensiv mit Gott, seinem Vater, ins Gespräch, ne, ist. Ne, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich gehe jetzt und gehe zurück zu dem, der mich gesandt hat. Ne, immer diese Gespräche mit Jesus und Vater. Und dann war das so, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das war auch so diese Gespräche, die ich als Kind schon hatte oder wie ich eben so sagte, mein Vater saß immer mit mir am Fahrrad.
Also Gott, Vater und die Verbindung zu ihrem Vater, das ist so eine Sache, wo sie gesagt haben, Mensch, damit kann ich sehr viel anfangen. Das gibt mir auch viel Kraft. Ne?
Ja, das war irgendwo schon sowas wie Ankommen. Ne? Und irgendwo ja auch es ist ja doch so, dass auch irgendwo immer die Suche nach dem Vater war, den ich ja nicht kannte. Und plötzlich war da irgendwo eine Verbindung, da war ein Weg, da war irgendwo eine Spur, der ich folgen konnte. Ne? Und ich glaube, zunächst war es wirklich so diese Spur zu jemandem, nach dem ich mich gesehnt habe. Ja.
Spielt denn dieses Vaterunser-Gebet heute auch noch in Ihrem Alltag eine besondere Rolle?
Ja, und es ist natürlich so, wenn man das Vaterunser-Gebet jetzt auch sehr ernst nimmt, ne, dann sagt man, dein Wille geschehe und wie im Himmel so auf Erden. Und das ist die Umsetzung, also ausgesprochen ist es ja ganz leicht, aber diese Umsetzung ist halt nicht immer so, also die kostet auch schon mal was, ne?
Und also Sie hadern auch manchmal mit diesem Gebet, aber es spielt für Ihren Alltag quasi immer noch eine Rolle oder Sie beten es immer noch ganz gerne oder eher sind Sie eher davon weggegangen?
Ja, sagen wir mal, es ist ja so, als Fußballer braucht man schon einen starken Willen, ne? Und wenn ich jetzt sage, dein Wille geschehe, dann muss ich meinen Willen ja auch etwas zurückstecken, ne? Und das ist schon immer wieder auch so eine Herausforderung und so ein kleiner Disput und
Sie sind ja auch damals dann in den Orden eingetreten, kurz danach ausgetreten, dann wieder eingetreten und heute sagen Sie, dass Sie das Ordensleben auch nicht mehr so ganz zeitgemäß finden. Also was mögen Sie daran heute und was nicht so?
Also ich bin damals in den Orden eingetreten, weil es wirklich diese Sehnsucht, die ich so auch im Fußball spürte, auch absolut wieder bediente. Ne? Also diesem Folgen und diesem Glauben, das war schon eine Kraft dahinter, die war noch stärker als beim Fußball. Und ich war aber dort und dachte, ja, ich Fußballspielerin und lange weg vom Glauben und hatte immer Zweifel, weil ich dachte, das passt einfach nicht. Ne? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Kirchenchor gesungen hätte oder Messdienerin gewesen wäre, dann wäre dieser Schritt nicht so groß gewesen. Ne? Und so hatte ich schon sehr viel Zweifel. Und dann ist es ja auch so, wenn man erstmal in den Orden geht, man nimmt sich auch erstmal ganz mit. Und es kommen halt auch viele Dinge wieder in Begegnung, im Gemeinschaftsleben, auch im Orden, die erstmal dann auch nicht so einfach zu verarbeiten sind. Und ich bin dann noch krank geworden, ich habe einen Bandscheibenvorfall bekommen und bin dann erst auch wieder weggegangen.
Also das heißt, die Gemeinschaft ist eigentlich etwas, was Sie mögen, aber auch manchmal schwierig finden. Ist das so richtig?
Ja, ich denke, also vom Fußball her kann ich sagen, ich bin eine absolute, ich war auch Spielführerin, ne? Und es war mir immer wichtig, die Mannschaft. Also ich denke auch, ich hätte mehr erreichen können im Fußball. Bei mir lag aber immer der Fokus auf der Mannschaft. Ne? Und im Ordensleben ist es halt schon ein etwas anderer Geist. Ne? Und wie gesagt, ich hätte auch im Fußball mehr erreichen können, wenn ich, sagen wir mal, weil auch da oft Spannungen in der Mannschaft war für mich schon schwierig, ne? Und das ist auch im Orden ist es auch nicht so einfach, ne? Also
Jetzt vielleicht noch ganz kurz zu diesen Ähnlichkeiten auch zwischen der Fußballwelt und der Glaubens- und Kirchenwelt nicht mal. Also gibt es da viele Gemeinsamkeiten auch, also dass es zum Beispiel eine gewisse Kleidungsordnung gibt oder eben vielleicht in Stadien und in großen Gottesdiensten dieses Gemeinschaftsgefühl oder feste Gebetszeiten in Orden und feste Trainingseinheiten.
Wie ja, ich glaube, es gibt das? Ja schon, also so eigentlich schon die ganze Inszenierung von einem Fußballspiel muss man sich ja mal anschauen. Es wird eine Hymne gespielt, wenn man einmarschiert. Was ja auch in der Kirche ja auch mit den Gesängen und mit der Musik ist. Ne? Es sind sehr viele Rituale, die wichtig sind. Wir haben jetzt den Ball hier mit der Weltkugel, mit der Welt. Und es ist ja auch so, sagen wir mal, in unserer katholischen Kirche, die ja von Rom organisiert wird, ist ja auch egal, wo man in der Welt in eine katholische Messe geht. Die Riten sind überall gleich. Ne? Mhm. Und der Fußball wird auch überall gleich gespielt.
Mhm. Dieselben Regeln.
Dieselben Regeln. Ja. Ne? Und und ich denke schon, dass der Fußball sowie auch der Glaube etwas ist, was jetzt keine großen, in dem Sinn, Voraussetzungen braucht. Also ich zum Fußballspiel brauche einen Ball.
Jeder kann mitmachen.
Ich brauche keinen Tennisplatz oder ich brauche dieses, sondern einfach, ich brauche erstmal nur einen Ball. Ich glaube, Es ist etwas, was für jeden zugänglich ist, ja.
Sie hatten ja auch viele Vorbilder. Also Ihre Patentante hat Fußball gespielt, Ihr Vater hat ja auch gespielt. Wer hat Sie denn gefördert damals?
Also ich muss sagen, zunächst habe ich mit unseren Jungs halt Fußball gespielt in der Nachbarschaft. Und dann hatte ich schon einen Lehrer in der Schule, der mein Talent entdeckt hat und meine Leidenschaft dafür. Und der dann irgendwann sagte, hör mal, hier gibt's eine Damenmannschaft. Und der dann auch mit meiner Mutter gesprochen hat und auch wirklich sich dafür eingesetzt hat, dass ich Fußball spielen durfte. Es war nämlich so, ich war im Musikverein und meine Nachbarin hat mich dazu überredet, mit in den Musikverein zu gehen. Und meine Eltern wollten nicht so gern, dass ich zwei Dinge mache, Musik und Fußball, weil für was entscheide ich mich am Sonntag? Aber damals hatten noch die Lehrer sehr viel Autorität und als er dann mit meiner Mutter gesprochen hat, dann war das,
also ja,
war die Erlaubnis, das okay war dann gegeben.
Heute versuchen auch Sie, Kinder und Jugendliche zu fördern, spielen mit Ihnen auch Fußball, so rund um Ihre Kirchengemeinde in Mönchengladbach. Was bedeutet denn den Kindern heute der Fußball, das Fußballspielen?
Ich arbeite halt in Mönchengladbach in einer wirklich im Zentrum der Stadt, in einer Kinder- und Jugendeinrichtung, wo ja doch der große Anteil Kinder mit Migrationshintergrund sind. Und ich stelle halt fest, dass gerade in unserem Bereich, wo wir sind, Kinder schon Schwierigkeiten in der Schule haben, weil sie die Sprache auch noch nicht so gut können und so. Und im Fußball merke ich einfach, da können sie doch Selbstbewusstsein tanken. Das können sie, da können sie einfach spielen, da müssen sie nichts sagen, sie werden nicht verglichen. Und da merke ich schon, dass der Fußball etwas ist, was einfach auch mal die Dinge drumherum wegbrechen lässt.
Ausblenden lässt.
Und auch, auch noch auf einer anderen Ebene den Kindern eine Möglichkeit gibt, sich zu zeigen. Und auch miteinander in Bewegung. Und sowieso ist im Sport gibt's keine Unterschiede von Kulturen oder ja, und da muss ich schon sagen, das ist etwas, was der Fußball ja diesen Kindern, glaube ich, besonders. Und natürlich die Bewegung. Mhm. Ich meine, viele Kinder haben
Spaß
nicht mehr die Möglichkeit,
Bewegung,
weil die Kinder wohnen auch oft auf sehr beengten Raum, große Familie, viele Kinder, sehr beengter Raum. Und wenn die bei uns kommen und das Feld haben, dann können die stundenlang, da gehen die triefend raus, nass triefend, weil es ein kleines Feld ist und es wird auch heiß. Ne? Mhm. Und ja.
Sie versuchen ja auch an anderen Stellen Kinder zu unterstützen, ihnen Mut zu machen. Also Sie begleiten zum Beispiel geflüchtete Familien aus der Ukraine, auch mit Kindern und machen Trauerbegleitung extra für Kinder. Sie haben selber auch ein Patenkind, das ist jetzt auch schon ein bisschen größer.
Ja.
Sieht man auch auf dem Bild. Also es scheint Ihnen schon sehr am Herzen zu liegen, so den Kleinsten einen guten Start mit möglich zu machen. Warum?
Ja, ich glaube einfach, es ist einfach so die eigene Geschichte. Ne? Also wie gesagt, mein Vater ist ja tödlich verunglückt, als meine Mutter mit mir schwanger war. Und es war sicherlich sehr schwierig für meine Mutter. Ich stand da mit drei Kindern alleine und war 28 erst. Und ich bin mir schon bewusst, dass die Menschen, die mir unterwegs begegnet sind, sehr viel geholfen haben, mich zu prägen, mir einen guten Start zu geben, mich zu unterstützen, mich zu fördern. Und ich glaube, so habe ich schon eine besondere Sensibilität auch dafür, dass Kinder eben vielleicht ein bisschen benachteiligt sind. Dass Kinder ja schon auch, dass Trauer auch nicht nur ist, ich habe jetzt jemanden verloren, sondern Trauer bedeutet auch, ich habe mein Land verlassen, ich habe meine Spielsachen zurückgelassen, ich habe Freunde zurückgelassen, ich habe meine Sprache zurückgelassen, ich war selbst in anderen Ländern gewohnt. Ich weiß,
was bei den Orden auch waren sie in anderen Ländern.
Ne? Ich weiß, was es bedeutet, wenn man die Sprache nicht spricht, wenn man sich nicht richtig verständigen kann. Oder immer nur, ja.
Merken Sie auch, wie sich da auch etwas entwickelt, also entweder bei den Fußballspielen oder bei der Trauerbegleitung, dass die Kinder vielleicht neue Wege eröffnet bekommen?
Ja, ich denke, wir versuchen wirklich auch zu gucken, was macht den Kindern Freude. Also ich stand jetzt mit dem Kind an so einer Theke und dann sagt das Mädchen zu mir, Sabetina, ich würde so gerne Cheerleading machen, ne? Und da ich sehr gute Verbindung zum Sportbund auch in Mönchengladbach habe, habe ich dort angerufen, habe gefragt, habt ihr einen Cheerleader-Trainer? Und jetzt haben die Kinder Cheerleading. Ne? Und ich glaube schon, dass ich eine besondere Interesse daran haben, dass die Kinder ihre Leidenschaft, ihre Begeisterung spüren. Also das ist für mich das Wichtigste. Ich sage immer, wenn Kinder sich begeistern, Leidenschaft, damit kann man wirklich sehr gut arbeiten. Und das macht mir immer, ich muss sagen, wenn ich die Kinder da spielen sehe und die toben und spielen und vergessen alles und selbst wenn wir samstags eigentlich freiwillig, also wir machen jeden zweiten Samstag haben wir offen und dann ist es freiwillig auch, ne? Es kommen 30 Kinder, ne? Die würden auch sonntags kommen, ne?
Ja. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss zwei Fragen. Eine, was Sie sich noch von der Kirche wünschen. Also Sie sagen ja auch, es kommen immer wieder Menschen, die auch von der Kirche enttäuscht sind. Was wünschen Sie sich kurz?
Ja, ich würde mir wünschen, dass die Kirche sich mal wieder mehr auf das Wesentliche, wirklich auf die Person Jesus Christus beruft und die Einfachheit bringt und nicht irgendwelche Regeln oder Vorgaben, sondern wirklich so diese Liebe, die Jesus für jeden einzelnen Menschen hatte.
Letzte Frage würde mich auch noch mal interessieren, weil die EM vor der Tür steht. Was schätzen Sie, wie wird denn die deutsche Männerfußballmannschaft abschneiden?
Naja, nachdem die letzten Turniere ja doch eher enttäuschend verlaufen sind für uns, und wir nie aufhören zu hoffen und so die letzten beiden Spiele wieder etwas Hoffnung gemacht haben, gehe ich eigentlich sehr positiv rein. Und ich denke auch, dass die Mannschaft da was reißen wird und dass wir unsere Mannschaft feiern können.
Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Danke, Bettina Behrens, auch dass Sie über Ihre persönliche Geschichte erzählt haben. Danke Ihnen auch fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Und wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge mit einer Ordensfrau und ihrem Lebensweg gefallen hat, wie wär's mit der Folge 44 über eine junge Ordensfrau, die vorher in der PR-Branche gearbeitet hat?